Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend im Kepler-Salon bei unserer Montagsvorlesung, wenn Sie so wollen, bei unserem Montagsgespräch. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe, Sie haben sich nicht gefürchtet beim Gang durch die Dunkelheit. Hätten Sie sich gefürchtet, dann könnten wir das heute möglicherweise klären, woran das liegt, dass Sie sich gefürchtet haben beim Gang durch das dunkel gewordene Linz. Wir befassen uns heute mit dem Thema soziale Sicherheit und Angst vor Kriminalität. Schützt uns die Sozialpolitik vor kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühlen? Ein etwas spröder Titel, den wir aber versuchen werden aufzulösen, sodass auch gut vorstellbar ist, worum es da geht. Ich möchte Sie am Anfang als Gastgeberin noch auf ein paar Dinge, auf ein paar Eigenarten des Kepler-Salons hinweisen. Das eine ist, es gibt zu allen Veranstaltungen diese hübschen Abstracts, wo Sie so zum Titel, zur Veranstaltung, zu allem, was damit zusammenhängt, einige Informationen haben. Die können Sie gerne mit nach Hause nehmen, die liegen hier hinten auf zum Nachlesen oder Sammeln. Sollten Sie das, was der Kepler-Salon so im Laufe des Jahres anbietet, auch gerne als kleine Wissensbibliothek sich zulegen wollen, es gibt dort hinten auch Ordner, wo man diese kleinen Hefte dann einordnen kann. Ein Ordner ist um 5 Euro zu haben. Dass sie bewirtet werden, haben sie schon genützt. Es ist auch während der Veranstaltung möglich, Getränke zu ordern. Wir werden jetzt einen kurzen Vortrag hören und dann bis maximal 21 Uhr uns zum Thema austauschen können. So viel zum Beginn. Mein Name ist Christine Heiden und ich bin heute Ihre Gastgeberin und darf Ihnen als erstes unseren Gast sehr herzlich vorstellen, Dr. Helmut Hirtenlehner. Er ist ein habilitierter Doktor und Professor an zwei Einrichtungen in Linz, an der FH, und zwar vor allem im Studiengang Sozialarbeit und an der Johannes Kepler Universität am Institut für Rechtsphilosophie und Rechtspsychologie und Kriminologie. Dr. Hirtenlehner hat Soziologie studiert und hat sich dann spezialisiert auf Kriminologie und empirische Sozialforschung. Sie betreuen mehrere Forschungsprojekte. Das muss ich mir jetzt ablesen, weil das sind alles so viele Wörter, dass man es kaum merken kann. Er forscht über Kriminalitätsfurcht, Rechtstatsachenforschung, Rückfallforschung und quantitative Kriminologie. Das ist jedenfalls sehr beeindruckend. Herr Dr. Hirtenlehner, soziale Sicherheit und Angst vor Kriminalität, Sie haben Forschungsergebnisse, die uns etwas näher bringen werden, worum es denn eigentlich bei Kriminalitätsfurcht geht, wodurch sie bedingt wird und womit sie möglicherweise auch beruhigt werden kann. Ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten.
Ja, danke für die nette Vorstellung. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Ich werde mich heute so mit dem Thema Kriminalitätsangst, also Kriminalitätsangst gleich Angst vor Kriminalität und dem Niveau sozialer Sicherheit in verschiedenen europäischen Ländern auseinandersetzen. Wie wird der Vortrag aufgebaut sein? Ich werde kurz beginnen mit einer Ideengeschichte der Kriminalitätsforschung. Anhand dieser historischen Ideengeschichte soll auch gleich einmal deutlich gemacht werden, warum denn Angst vor Kriminalität mehr oder etwas anderes ist, als nur eine spezifische Befürchtung, Straftaten zum Opfer zu fallen. Dann werde ich kurz den theoretischen Bezugsrahmen spannen. Als theoretischer Hintergrund wird uns hier die sogenannte Generalisierungsthese kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle dienen. Dann wenden wir uns einmal dem Niveau kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle in verschiedenen europäischen Ländern zu. Sehen wir auch einmal, Wo steht denn Österreich eigentlich? Wo liegt denn Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, was das Niveau kriminalitätsbezogener Ängste und Verunsicherungen der Menschen betrifft? Dann werde ich die Bedingungsfaktoren des Niveaus kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle offenzulegen versuchen. Hier werde ich Bezug nehmen auf eine Untersuchung, die ich gemeinsam mit Kollegen vom Max-Planck-Institut in Freiburg und der London School of Economics durchgeführt habe. Anhand dieser Analysen werde ich zeigen, dass eben die Höhe der Kriminalitätsangst in einem Land sich nicht nach den Viktimisierungsraten, also nicht nach den Opferraten, sich auch nicht nach der registrierten Kriminalität, also nicht nach der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung bestimmt, sondern vielmehr nach dem Umfang und dem Ausmaß, in dem der Wohlfahrtsstaat bereit ist, soziale Sicherheit gegen verschiedenste existenzielle Risiken zu gewähren, davon abhängt. Ja, schließen mit einem kurzen Resümee und den politischen Implikationen. Der Beginn der Kriminalitätsfurchtforschung ist in den 60er Jahren zu verorten. Und zwar in den 60er Jahren, in den von der sogenannten Katzenbach-Kommission oder, wenn man es genauer will, President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, beauftragten. Dunkelfeldbefragungen. Das heißt, das ist eine Kommission, die von Präsident Johnson eingerichtet wurde, benannt nach dem Vorsitzenden Katzenbach. Die hat die ersten großen Befragungen zum Sicherheitsgefühl und den Opfererlebnissen der Bürger in Auftrag gegeben. Forschungsleitend war dabei von Anfang an die Hypothese, Kriminalitätsangst sei ein Ergebnis persönlicher Opfererlebnisse. Klingt unendlich plausibel, konnte bis heute nie so recht bestätigt werden. Wir wissen heute, mit den eigenen Opfererfahrungen, so es solche gibt, ist keinesfalls ein Haupterklärungsfaktor des Niveaus kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle gefunden. Opfer fürchten sich sehr oft nicht mehr als andere Personen vor Kriminalität. Wenn man nur einmal bivariat Opfer und Nicht-Opfer vergleicht, findet man entweder kaum Unterschiede, sehr viele Untersuchungen zeigen gar keine Unterschiede, oder wenn, dann nur sehr schwache Unterschiede. Wenn man zusätzlich andere Faktoren in Rechnung stellt, also den Einfluss möglicher anderer ursächlichen Faktoren statistisch kontrolliert, dann verschwindet dieser Einfluss nahezu vollkommen. Das heißt, persönliche Opferwertungen haben eigentlich kaum einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bürger. Opfererfahrungen, so wissen wir heute, wirken am ehesten auf die sogenannte Risikoeinschätzung. Das heißt, auf die geschätzte Wahrscheinlichkeit, mit der man annimmt, dass man in nächster Zeit, meistens in den nächsten 12 Monaten, Opfer einer Straftat werden könnte. Wirken am ehesten auf die gleichdeliktische Risikoeinschätzung, also nicht irgendeine Risikoeinschätzung, sondern wenn dann genau dieses Delikt, von dem man betroffen wurde, am ehesten Beschwerdendelikten das Ganze und auch nur für einen begrenzten Zeitraum, weil es über eine längere Zeit hinweg gelingt, diese Unsicherheitserfahrungen wieder zu korrigieren.
Also das heißt übersetzt, wenn ich in Leonding wohne und da kommt immer dieser Fenstereinbrecher da, der das Schloss aufschraubt, dann haben die Leute im Umfeld die Angst, dass sie möglicherweise auch Opfer dieses Fenstereinbrechers werden, aber sie haben nicht die Angst, dass sie Opfer eines Mordes werden, und nach einem Jahr ist auch diese Angst vor dem Fenstereinbrecher wieder weg, wenn er nicht gekommen ist.
Jein, so weit sind wir noch gar nicht. Bis jetzt haben wir gesprochen von der Tatsache, selbst Opfer zu werden. Ja?
Okay.
Wurde, wie gesagt, ernüchternde Ergebnisse, daher nächster Schritt, genau das, was Sie jetzt getan haben, Ausweitung auf sogenannte indirekte oder stellvertretende Opfererfahrungen. Heißt nichts anderes, Kenntnis von Opfern im sozialen Nahbereich. Könnte man annehmen, wenn man in seinem Umfeld Viktimisierungen beobachtet, wenn man in seinem Umfeld von Opferwerdungen hört, dass das das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig prägt. Auch das ist eher nicht der Fall. Hier haben wir ebenfalls wieder nur sehr schwache, wenn überhaupt, Zusammenhangsbeziehungen. Also auch damit eigentlich kein maßgeblicher Erklärungsfaktor gefunden. Das heißt jetzt alles nicht, dass nicht im Einzelfall solche Umstände durchaus Folgen tragen können. Das ist ganz klar. Es gibt dramatische, gravierende Fälle von Kriminalität, die sehr wohl geeignet sind, das Sicherheitsgefühl eines Menschen nachhaltig zu erschüttern. Aber das ist die Ausnahme von der Regel. Glücklicherweise sind ein Großteil der Viktimisierungen im eher geringfügigen Bereich angesiedelt, die eben keine dauerhaften Folgen auf das Sicherheitsgefühl der Menschen hervorbringen. Glücklicherweise. Wie gesagt, einige wenige Fälle, da wird es so sein, da kann es so sein, aber das sind natürlich viel zu wenige, um in großen Untersuchungen durchzuschlagen. Nur ein Beispiel. Wenn Menschen an Kriminalität denken, denken sie meistens an schwere Gewalt- und Sexualdelikte. Was ist die Realität? Gewaltdelikte sind, wenn man die Straßenverkehrsdelikte mal herausrechnet, fahrlässige Körperverletzungen im Straßenverkehr, also rechnerisch herausrechnet, dann haben wir ca. 8% Gewaltdelikte unter den registrierten Delikten. Wir wissen, Gewaltdelikte werden viel eher angezeigt als andere Delikte.
Gewalt ist so körperliche Gewalt.
Genau. Mhm. Im Dunkelfeld schätzt man den Anteil der Gewaltdelikte auf 3%. So, wenn jetzt ca. 10% der Gewaltdelikte wirklich schwere Delikte sind, dann heißt es, 0,3% der Gesamtkriminalität wären wirklich geeignet, das Sicherheitsgefühl der Menschen nachhaltig zu erschüttern. 0,3% kann sich im Vergleich zu Nichtopfern, kann niemals durchschlagen. Sind wir bei den Einzelfällen. Gut, auch, wie gesagt, indirekte Viktimisierungen, Forschungsergebnisse eher ernüchternd.
Reden wir jetzt von österreichischen Daten oder ist das globalisierbar?
Nee, also das sind Untersuchungen aus einer Vielzahl von verschiedenen Ländern. In Österreich gibt es sehr wenig, aber in Österreich haben wir selbst eine Untersuchung dazu durchgeführt in Linz. Kommt genau das raus. Kein Zusammenhang, keine Furchtunterschiede zwischen Opfern und Personen, die von Viktimisierungen verschont geblieben sind.
Und die Erhebungs- oder Messmethode, wie stelle ich das fest?
Standardisierte Befragung.
Eine Befragung, also eine verbale Befragung.
Genau,
keine Körperreaktionen oder sonst irgendwas, sondern...
Bevölkerungsbefragung mit Fragebogen, im Nachhinein dann aufgeteilt in Personen, die berichten, innerhalb der letzten Jahre Opfer einer Straftat geworden zu sein und Personen, die das nicht berichten. Diese beiden Gruppen vergleicht man miteinander, findet man im Regelfall keine Unterschiede. Wie gesagt, einzelne dramatische Fälle gehen hier unter. Gut, nächster Rettungsversuch war Ausweichen auf die Medien. Man dachte, Skandalisierung und Dramatisierung von Kriminalität durch verschiedenste Massenmedien würde das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigen. Auch hier, Forschung stand eher skeptisch. Medienberichterstattung scheint, wenn überhaupt, dann nur einen sehr schwachen Effekt auf das Sicherheitsgefühl der Menschen zu haben. Das heißt, Medien zeichnen Bilder von Kriminalität. Diese Bilder prägen natürlich die Vorstellungen der Menschen. Diese Vorstellungen wirken aber am ehesten auf, so nennen wir es, wir Kriminologen sprechen hier von sozialen Kriminalitätseinstellungen, also auf Vorstellungen davon, wie bedroht die Gesellschaft durch Kriminalität wäre. Aber nicht auf die Vorstellung davon, wie bedroht man selbst durch Kriminalität ist. Hier zeigt die Forschung, dass die Medien eher eine sogenannte Agenda-Setting-Funktion haben. Damit ist einfach gemeint, Medien bestimmen, worüber Menschen nachdenken und kommunizieren. Und in diesen Kommunikations- und Reflexionsprozessen passiert die eigentliche Einstellungsbildung. Medien sind eher geeignet, bestehende Einstellungen zu verstärken als zu revidieren. Das hat mit selektiver Mediennutzung zu tun. Menschen konsumieren ja eher solche Medien, die ihren Einstellungen, Vorstellungen und Haltungen entsprechen. Wenn Medien eine einstellungsändernde Wirkung entfalten sollen, dann am ehesten, wenn sie auf eine individuelle Änderungsbereitschaft treffen, eben weil zum Beispiel gerade eine solche dramatische persönliche Viktimisierung erfolgt ist oder weil sich die Person gerade in einer Lebenskrise befindet, in einer Identitätskrise oder wo auch immer. Wir wissen auch wieder, Medien wirken am ehesten auf die Risikoeinschätzung, also auf die Bewertung der Viktimisierungsrisiken, aber nicht auf das Sicherheitsgefühl. Und wenn Medien einen Einfluss entfalten, dann am ehesten lokale Medien, die über Kriminalität im eigenen Wohnfeld berichten, nicht nationale oder globale Medien. Hier findet mitunter sogar ein sogenannter Abwärtsvergleichsprozess statt, nämlich dahingehend, woanders ist es ja noch viel schlimmer als hier bei uns.
Aber können Sie mir einen Zusammenhang, weil diese Begriffe jetzt verwendet worden sind, Risikoabschätzung und Sicherheitsgefühl?
Werden getrennt, ja. Hier,
wie
ja. Risikoeinschätzung, das wäre so die kognitive Komponente, oder einfacher formuliert, für wie wahrscheinlich halten Personen es, dass ihnen bestimmte Dinge im nächsten Jahr passieren und zustoßen?
Ja, und das Sicherheitsgefühl?
Sicherheitsgefühl, die emotionale Komponente, die affektive Beunruhigung, die Angst im engeren Sinne.
Und das kann divergieren?
Also, ja,
dass das ich vom Kopf her mir denke, es wird mir nicht passieren und ich fürchte mich trotzdem.
Genau, einfaches Beispiel. Es gibt ein Modell von Klaus Börs, sogenannte interaktive Modell. Die These sagt, Kriminalitätsfurcht entsteht nur dann, wenn Risikoeinschätzung und Coping-Fähigkeiten auseinanderfallen. Unter Coping-Fähigkeit ist gemeint, Die Bewältigungsfähigkeit, wie sehr eine Person glaubt, schwierige Situationen bewältigen zu können.
Okay.
Anhand eines Beispiels. Eine Frau geht durch den Park, ihr kommen zwei leicht angetrunkene, bedrohlich wirkende Jugendliche entgegen. Sie merkt, die kommen mir ungut. Ich werde es einmal so formulieren. Kann auf der einen Seite durchaus geeignet sein, Angst hervorzubringen. Wenn die Frau glaubt, sie kann dieser Situation nicht entgehen, sie ist dieser Situation nicht gewachsen, dann wird sie in dieser Situation Angst haben. Anderes Extrem, wenn sie am Vortag den schwarzen Gürtel abgelegt hat und noch etwas aufgeputscht ist von der erfolgreichen Prüfung, wird sie die Situation eher als Herausforderung begreifen. Es wird nicht mit Angst verbunden sein. Also diese Coping-Fähigkeiten und Bewältigungsfähigkeiten sind hier eine ganz wichtige intervenierende Variable. Und Kriminalitätsangst entsteht nur dann, wenn A. die Erwartung einer Viktimisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit und B. die Überzeugung, dass man diese Situation selbst nicht beherrschen kann, zusammentreffen. Daher Risikoeinschätzung und Furcht korreliert, miteinander verknüpft, aber keinesfalls so, dass das eine automatisch das andere hervorbringt. Hier stehen Prozesse inzwischen. Ja, also auch die Medienwirkungshypothese wurde durchwegs enttäuscht, hat aber zu einer großen Ernüchterung und Skepsis geführt. 1978 eine bekannte Studie von Garofalo und Laub erschienen, die hier richtungsweisend die Frage gestellt haben, ist Fear of Crime simply the Fear of Crime? Ist Kriminalitätsfurcht eigentlich wirklich die Angst vor Straftaten? Oder nicht vielleicht mehr? Die Autoren selbst sind in dieser Untersuchung schon zum Ergebnis gekommen, hier geht es um mehr. Kriminalitätsangst misst eher so ein allgemeines Unbehagen an städtischen Lebensbedingungen. Ein allgemeines Unbehagen am städtischen Leben und den damit verbundenen Verhältnissen und Umständen. Misst eher eine Art Unzufriedenheit mit der Lebensqualität im engeren und weiteren Lebensraum. Bezeichnet eher so eine Sorge um den sozialen und moralischen Zustand des Gemeinwesens.
Aber das ist jetzt richtig gehört, dass Sie gesagt haben, städtisch.
Ja, um 78 Jahre mehr primär städtisch. Ja.
Okay.
Hat den Weg geebnet zur sogenannten Disorder-These oder sozialen Kontrollperspektive. Die Kriminologie liebt komplizierte Begriffe.
Das haben wir schon gemerkt.
Ja. Worum geht's? Soziale Kontrollperspektive oder Disorder-These macht nichts anderes als, das Sicherheitsgefühl der Menschen hängt vom Erscheinungsbild der Wohnumgebung ab. Hängt vom Zustand des Quartiers, des Stadtviertels, des Stadtteils ab. Eine Schlüsselrolle sollen hier sogenannte Signs of Disorder oder Signs of Incivility spielen. Ich erkläre es wieder. Hier geht es einfach um kleinere Verstöße gegen die öffentliche Ordnung. Hier geht es Social and Physical Incivilities, Social Incivilities, herumhängende Gruppen von Jugendlichen auf den Straßen. Bettler und Angetrunkene auf den Straßen. Physical Disorders, physische Zeichen physischer Unordnung, zum Beispiel die berühmten Broken Windows, zerstörte Fenster, demolierte Telefonzellen, verschmutzte Straßen, Autoracks am Straßenrand, beschmierte Wände und ähnliches mehr. Diese Signs of Disorder und Signs of Incivility werden von den Menschen als Zeichen von Vernachlässigung, als Zeichen von Instabilität, Zeichen von Verfall erlebt. Und die Beobachtung solcher Zeichen von Vernachlässigung entfalten mehrere Wirkungen. Sie werden von den Menschen zum einen als Hinweisreize für die Existenz von Kriminalität gedeutet. Das ist so eine Art Frühwarnzeichen, dass sie sich in einem Gebiet befinden, in dem sie tatsächlich mit Kriminalität konfrontiert sein können. Und sie werden auch als Zeichen für einen Kontrollverlust gedeutet. Als Zeichen, dass die soziale Kontrolle nicht mehr funktioniert. Als Zeichen, dass hier einem niemand hilft, wenn etwas passiert, dass einem niemand zu Hilfe kommt.
Ist das eigentlich sehr kulturabhängig? Also wenn ich mir denke, ein zerschlagenes Fenster hat in einer österreichischen Kleinstadt eine andere Bedeutung als in einem, weiß ich nicht, in einer indischen Großstadt.
Ja, die Disorder-These kommt primär aus Amerika, allgemein aus dem angelsächsischen Raum. Und das spiegelt, was Sie hier ansprechen, deutet schon in eine Richtung, auf die ich ohnehin noch zurückgekommen wäre, das spiegelt natürlich sehr stark das amerikanische Denken. Spiegelt sehr stark die angelsächsische Sichtweise der Welt mit einer ganz zentralen Rolle von Community. Also eine sehr starke Rolle der Gemeinde, der Gemeinschaft, des näheren Wohnumfeldes. Wir als gelernte Österreicher denken viel stärker etatistisch. Einfacher formuliert, wir denken viel stärker an die Bedeutung des Staates. Wir Österreicher und viele Kontinentaleuropäer haben gelernt, dass der Staat unser Leben regelt und prägt, dass der Staat die Dinge in Ordnung bringt. Amerikaner, Engländer denken nicht so. Die verlassen sich viel stärker auf die nähere Wohnumgebung und das Quartier. So, was hat hier die Forschung gezeigt? Hier gibt es sehr, sehr viele Forschungen dazu. Auch Forschung durchaus aus Europa, Forschung aus Deutschland, aus Österreich. Zeigen alle schon einen sehr engen Zusammenhang von der Wahrnehmung von Disorders und Kriminalitätsangst. Also eine Beunruhigung über lokale Erscheinungsformen von Unwirtlichkeit, über diese Missstände, die wir eher besprochen haben auf der einen Seite, und Angst vor Kriminalität sind eng miteinander verknüpft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage nach der Ursache-Wirkungsbeziehung. Bringt die Beobachtung von solchen Zeichen öffentlicher Unordnung Kriminalitätsangst hervor? Oder könnte es nicht sein, dass Menschen, die sich ohnehin vor Kriminalität fürchten, empfänglicher für die Wahrnehmung von solchen Zeichen von Unordnung sind, mehr solche Incivilities beobachten, sich dadurch eher irritiert und beunruhigt fühlen? Oder ist es nicht vielleicht eine Scheinkorrelation, ein Scheinzusammenhang dahingehend, dass beides Projektionsfläche für größere, allgemeinere Unsicherheitslagen sind, die eine Gesellschaft durchzieht? Und damit schlagen wir die Brücke zur sogenannten Generalisierungsthese. Wieder ein sehr komplexer Begriff, wird auch gleich wieder deutlicher werden. Zunächst einmal, wie Sie jetzt schon gesehen haben, das Verständnis der Menschen von Kriminalitätsangst, oder sagen wir so, das Verständnis der Wissenschaft von Kriminalitätsangst verändert sich, erweitert sich, wird zunehmend breiter. Wir sehen zunehmend, dass Furcht vor Kriminalität viel mehr ist, als nur eine sehr eng umgrenzte, spezifische, konkrete Befürchtung von Straftaten. So. Zahlreiche kriminologische Zeitdiagnosen kommen jetzt zum Befund, dass sich die objektive und die subjektive Sicherheitslage zunehmend auseinanderentwickeln. Das heißt, in dem Maße, in dem sich aber die Befürchtungen und das Unsicherheitserleben der Menschen von tatsächlicher Kriminalität abkoppelt, muss es woanders andocken. Und dieses andere sind die aus den Veränderungen spätmoderner, gegenwärtiger Gesellschaften resultierenden Veränderungen, Irritationen, Verwerfungen. Es ist ein Kennzeichen, und hier sind sich alle Soziologen ähnlich, unserer gegenwärtigen Gesellschaft, dass sie sich tiefgreifend verändert. Sie verändert sich rasch, sie verändert sich in vielen Bereichen und Sphären. Wir sind konfrontiert mit sehr raschen, mit stetigen Veränderungen im ökonomischen Bereich, im sozialen Bereich, im ökologischen Bereich, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich und einiges mehr. Und diese Veränderungen vollziehen sich in einer nie gekannten Geschwindigkeit. Manche Soziologen sagen, das einzig Konstante ist der Wandel. Damit ist einfach gemeint, das Einzige, was heute noch sicher ist, ist, dass sich alles verändert und verändern wird. Und diese tiefgreifenden Umwälzungen und Umgestaltungen unserer Gesellschaft sind geeignet, bei den Menschen Ängste hervorzubringen. Alles wird komplex, alles wird undurchschaubar, alles wird unübersichtlich. Wir erleben, dass unsere Lebensperspektiven nicht mehr gesichert sind. Nur vor 50 Jahren wusste ein Mensch mit 15 Jahren, wie sein Leben verlaufen wird. Er wusste in etwa, was er beruflich machen wird, konnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit darauf vertrauen, dass er diese Berufsposition bis an sein Lebensende innehaben wird und wusste, dann wartet die Pension auf ihn. Die Person hat sich in jungen Jahren gebunden, hatte eine gewisse Wahrscheinlichkeit, damals wahrscheinlich ein hohes Zutrauen darauf, dass diese Ehe ein Leben lang halten wird, konnte darauf vertrauen, dass sie wahrscheinlich den Wohnsitz für lange Zeit oder vielleicht für immer haben wird, ging davon aus, dass die sozialen Beziehungen, die die Person hat, für immer gesichert sind und so weiter und so fort. Alles das ist in Auflösung begriffen. Menschen werden zunehmend zum Gestalter ihrer Biografie. Nichts mehr ist gesichert. Soziologen verwenden hier den schönen Begriff der Prekarisierung. Damit ist einfach nur gemeint, dieses stetige Unsicherwerden von Arbeitsverhältnissen, von Lebensverhältnissen, von sozialen Beziehungen und vielem mehr. Das heißt, wir leben eigentlich in einer Zeit, wie Sigmund Baumann es sagt, in der nichts mehr mit Sicherheit gewusst werden kann. Und all das bildet die Basis für ein sehr diffuses, unterschwelliges, weit verbreitetes Unsicherheitsbewusstsein. Es ist sehr schwer zu benennen. Es geht hier um Existenzängste, um Zukunftsängste, um Abstiegsängste, die für den Einzelnen sehr schwer auf den Punkt zu bringen sind, von denen aber immer größere Teile der Bevölkerung betroffen sind. Bestes Beispiel, denken Sie momentan jetzt wieder an die Bankenkrise, die wir erlebt haben. Für sehr viele Menschen scheint die Existenz in Frage gestellt. Wenn auch vielleicht heute noch nicht sehr, sehr direkt und unmittelbar, rechnen doch große Teile der Bevölkerung damit, dass es sie im Laufe des nächsten Jahres oder dass sie im Laufe des nächsten Jahres unter den Auswirkungen dieser Krise auch persönlich leiden müssen. Ja? Und wenn der eigene Job auf dem Spiel steht oder was auch immer. Nur ein Beispiel für diese rapiden Veränderungen, die es unprognostizierbar machen, abzuschätzen, was in der näheren Zukunft auf eine Person zukommt. Und die dadurch geeignet sind, einfach dieses allgemeine Sicherheitsgefühl der Menschen, dieses allgemeine Grundvertrauen der Menschen, die Stabilität der Verhältnisse zu erschüttern und in Frage zu stellen. Soziologen haben auch hierfür wieder ihre Begriffe, aber mit denen will ich sie jetzt verschonen. Wichtig, Sie sehen, diese Gesellschaftsdiagnose, an eine solche Gesellschaftsdiagnose ist eine sogenannte Generalisierungsthese kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle unmittelbar anschlussfähig. Was ist hier gemeint? Ganz einfach. Die Beobachtung, die Erkenntnis, dass Kriminalitätsangst in der sozialen Wirklichkeit eben nicht als eine von anderen Ängsten abgrenzbare Angst oder Befürchtung auftritt. Die verschiedenen Ängste sind vielfach oder vielmehr alle miteinander verknüpft. Kriminalitätsangst erweist sich als untrennbar und unentwirrbar mit anderen Sorgen, mit anderen Befürchtungen verknüpft. Man könnte hier von einem Amalgam der Verunsicherung sprechen, indem sich die verschiedenen Ängste gegenseitig überlagern und durchdringen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass jede Angst Projektionsfläche, Portal und Bindemittel für eine Vielzahl anderer Ängste wird. Ein Kollege aus Hamburg hat das einmal sehr schön geschrieben. Der hat irgendwie geschrieben, in unserer gegenwärtigen Situation verlieren Ängste ihre Eindeutigkeit, verlieren sie den Bezug zu ihren Begründungen. Sie lösen sich vom Anlass, verschwimmen zu einem konturlosen Ganzen und dieses konturlose Ganze verstärkt und intensiviert dann wieder die alltäglichen Sorgen, die Irritationen der Menschen. Also quasi alles löst sich vom Konkreten zu einem Anlass, verschwimmt zu einem konturlosen, diffusen, unterschwelligen Ganzen an Angst und Verunsicherung und das bricht sich dann wieder auf konkrete Phänomene herunter. Transformation von konkreter Furcht in allgemeine Angst hat er das genannt. Genau das ist hier gemeint. Indem sich die verschiedenen Ängste zunehmend verknüpfen und wechselseitig überlagern und durchdringen, wird auch die Angst vor Kriminalität zu einer Projektionsfläche für diese allgemeinere, abstrakte gesellschaftliche Unsicherheit. Kriminalitätsangst ist eine Ausdrucksform und ein Portal für eine viel schwerer fassbare, diffuse existenzielle Unsicherheit, die quasi als Strukturmerkmale einer spätmodernen Gesellschaft angesehen werden kann. So, das heißt, Kriminalität wird zur Metapher. Wenn Menschen über Kriminalität sprechen, meinen sie damit sehr oft auch etwas anderes als nur die Angst vor Straftaten. Da schwingt sehr viel anderes, hier schwingen sehr viel Existenzängste, Abstiegsängste, soziale Ängste, diffuse, schwer benennbare Zukunftsängste mit. Kriminalität als Code, als Metapher, als Chiffre, um diese spätmodernen Unsicherheiten benennbar zu machen, artikulierbar zu machen, kommunizierbar zu machen und damit natürlich auch bearbeitbar und vielleicht sogar überwindbar zu machen. Kollegen aus Wien und Kollegen aus Freiburg haben mir geschrieben, Kriminalität macht eine Unzufriedenheit mit den allgemeinen Lebensbedingungen beschwerdefähig. Indem Personen Angst vor Kriminalität artikulieren, können sie einen Handlungsbedarf an Politik und Verwaltung richten, dass endlich etwas getan werden müsse. Wobei dieses Etwas eben sehr oft nicht Kriminalitätsbekämpfung mit den Mitteln des Strafrechts meint, sondern eher Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse, sowohl der eigenen Person als auch der Lebensbedingungen im Umfeld des Menschen, in dem er sich täglich bewegt.
Aber wenn ich jetzt ganz kurz einhaken darf, wenn man zum Beispiel an das, was im Herbst in den Medien so stark thematisiert wurde, das Thema Jugendkriminalität, das kommt ja jetzt immer wieder. Wie würden Sie das zum Beispiel einordnen?
Typisches Beispiel. Sehr gutes Beispiel.
Man weiß, Professor Lopez.
Man weiß, immer dann, wenn Gesellschaften sich in einer Phase tiefgreifenden Wandels befinden, immer dann tauchen auch Verunsicherungen im Zusammenhang mit, heute sagen wir, Kriminalität dazu. Früher wurde diese Verunsicherung eher immer auf Jugendliche und Gewalt projiziert. Jede Epoche hat in solchen Phasen des Wandels ihre Sündenböcke gehabt, auf die diese Ängste projiziert wurden. Und um mehr geht es nicht. Kriminalität ist eine Ausdrucksform für eine Unsicherheit, die ganz woanders herrührt. Wir wissen zum Beispiel, Angst vor Kriminalität ist bei den Menschen sehr oft damit immer mit negativen Einstellungen zu Ausländern verknüpft. Ja, mit Angst vor Ausländern oder wie viel man das jetzt nennen will. Na, ganz klar. Selber Mechanismus, der hier zum Tragen kommt, wird auch miteinander verknüpft. Sündenböcke, Projektionsfläche für größere, abstraktere Phänomene, die viel schwer auf den Punkt zu bringen sind. Na, ganz klar sind schwer auf den Punkt zu bringen, weil unsere Gesellschaft wird immer komplexer. Stichwort Globalisierung. Die Welt wächst zusammen, alles vernetzt sich. Dadurch wird aber alles für den Einzelnen und für die Community und für den Staat, für den Nationalstaat insbesondere auch viel weniger steuerbar und gestaltbar.
Aber jetzt nur mal bei den Jugendlichen, könnte man dann zum Beispiel sagen, also dass man sich so fürchtet, dass die Jugendlichen immer gewalttätiger werden, ist die Angst der Alten, weil sie ja von denen einmal gepflegt werden müssen.
In Wirklichkeit besteht in Österreich kaum eine spezifische Furcht, dass Jugendliche gewalttätig werden. Die Diskussion ist eher die eines gewalttätigen Jugendlichen als Problem für die Gesellschaft, als Bedrohung der Gesellschaft. Aber kaum jemand in Österreich fürchtet sich wirklich persönlich vor Jugendlichen. Das ist so dieser Dualismus.
Was fürchtet man dann, wenn man es auf den Punkt bringt? Oder wozu dient diese Benennung der Jugendlichen als potenzielle Gewalttäter? Wozu nützt es dann? Was baut das ab oder was bindet das an Ängsten?
Es sind zwei verschiedene Diskussionen, die hier zustande kommen, die hier zusammenkommen. Auf der einen Seite eben das Unsicherheitsempfinden der Menschen, auf der anderen Seite, warum werden Jugendliche als Sündenböcke oder warum wird Gewalt durch Jugendliche in den Medien als Thema lanciert? Das sind zwei verschiedene Vorstellungen in Wirklichkeit. Wir wissen jetzt, was habe ich schon angesprochen, dass dieses Lancieren von gewalttätigen Jugendlichen in den Zeitungen jedenfalls kaum Auswirkungen auf das persönliche Sicherheitsgefühl der Menschen hat. Warum es in den Medien lanciert wird, das hat natürlich auf der einen Seite mit medieneigenen Bedürfnissen zu tun, mal ganz klar. Bringt Quoten. Wenn sich sonst nichts tut, eignet sich das immer. Hat natürlich auch, gibt da sowas wie politische Instrumentalisierung, das muss man auch ganz klar sagen. Hat eine Ablenkungsfunktion, hat eine Sündenbockfunktion. Man kann mit Kriminalität sehr gut Politik machen. Governing through crime nennen manche Kriminologen das. Einfach Kriminalität benutzen und Kriminalität im politischen Kreislauf instrumentalisieren, um entweder A, das Verhalten der Menschen zu steuern oder B, um ganz andere Ziele damit zu erreichen oder C, um einfach nur zu demonstrieren, dass man durchgreift, dass man was macht, dass man sich einsetzt für die Bedürfnisse der Menschen. So nach dem Motto, ja, wenn wir uns schon aus der Arbeitsmarktpolitik herausnehmen, weil sie die neoliberale Doktrin von uns verlangt, dann greift man zumindest gegen Kriminalität durch, um ja keine Legitimations- und Vertrauenskrise entstehen zu lassen.
Was würden Sie jetzt als empirischer Forscher sagen, wenn solche Berichte verstärkt auftauchen? Worauf schauen Sie? Auf welche Zahlen, auf welche Begründungen, auf welches Unterfutter dieser Meldungen schauen Sie, um einordnen zu können, wofür das wirklich genützt wird?
Ja, das kann man so einfach nicht betrachten. Man kann ja nie sagen, im Einzelfall, die Meldung ist jetzt genau deshalb, weil das und das. Sondern im Regelfall weiß man, welche strukturellen Interessen und Prozesse dahinter stehen, warum in einer Gesellschaft bestimmte Themen eine bestimmte Aufmerksamkeit erlangen oder auch nicht.
Das hat aber jetzt nicht empirisch geklungen.
Nein, das ist einfach, das würde ich als soziologisches Basiswissen betrachten. Ich würde mir auch nie trauen, zu sagen, das steht jetzt in der Zeitung, weil. Kann man nicht.
Okay,
Das Thema bestimmte Funktionen erfüllt in der Gesellschaft, dass es bestimmte Funktionen für bestimmte Interessensgruppen in der Gesellschaft erfüllt. Und wir können in etwa abschätzen, welche für wen. Und das habe ich ja angesprochen.
Mhm. Okay. Schauen wir weiter.
Ja. Gut, jetzt kommen wir zu den Daten. Jetzt kommen wir zu den ersten Zahlen. Schauen wir uns einmal an. Wo liegt denn Österreich im internationalen Vergleich, was die Angst vor Kriminalität betrifft? Österreich liegt sehr gut. AT, Austria, Österreich. Hier sehen Sie ganz links, der Balken ganz links. Hier sehen Sie eine Berechnung aus der ersten Welle des European Social Survey. European Social Survey ist ein europaweites Befragungsprogramm. Es ist ein standardisierter Fragebogen, der in zwischen 20 und 30 europäischen Ländern in mehreren Wellen läuft. Hier geht es um die Erhebung 2002, 2003. Frageanreiz war hier, wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie in Ihrer Wohnumgebung nachts alleine draußen sind? Das ist der sogenannte Standardindikator. Das ist das mit Abstand am häufigsten verwendete Maß zur Bestimmung der Kriminalitätsangst. Daher auch Standardindikator oder Standard-Item. In Österreich haben 9% der Befragten angegeben, sie fühlen sich diesbezüglich sehr unsicher oder unsicher. Also wie sicher fühlen Sie sich nachts in Ihrer Wohnumgebung alleine draußen? Antwortmöglichkeiten sehr sicher, sicher, unsicher, sehr unsicher. Hier die Anteile unsicher plus sehr unsicher abgetragen. Sie sehen Österreich 9%. Im europäischen Vergleich der niedrigste Wert.
Das ist, weil wir so schöne hohe Tuienhecken haben, gell? Und gar nicht sehen, was draußen auf der Straße vorgeht.
Nein, das ist, weil wir ein relativ hohes Niveau sozialer Sicherheit haben und weil wir ein sehr, das klären die Österreicher, sage jetzt wieder, sehr ein hohes Staatsvertrauen und Systemvertrauen haben. Mhm. Das heißt, und das sichert uns nämlich in gewissem Maße gegen diese existenziellen Transformationsrisiken ab. Mhm. Eurobarometer 2002, selbe Frage, 18% unsicher. European Social Survey 2004, 2005, mit diesen Zahlen werde ich im Weiteren noch detaillierter operieren. Österreich 18%, leicht ins Mittelfeld aufgerückt. Ganz allgemein können wir hier schon ein Muster erkennen, das wir immer wieder finden. Und das typisch ist für internationale Vergleichsanalysen im Bereich der Kriminalitätsfurcht. Höhere Kriminalitätsangst finden wir für gewöhnlich in den vormals kommunistischen Ländern Osteuropas, finden wir in Großbritannien und finden wir manchmal zumindest in den südeuropäischen Ländern. Die niedrigste Kriminalitätsfurcht finden wir regelmäßig in skandinavischen Ländern und in ausgeprägten mitteleuropäischen Wohlfahrtsstaaten. Einzelne Ausnahmen bestätigen jetzt immer die Regel. Aber im Großen und Ganzen ist das das Bild, das wir immer wieder sehen. Höchste Furcht in den postkommunistischen Gesellschaften, den südeuropäischen Ländern und den angelsächsischen Ländern, niedrigste Furcht in den Wohlfahrtsstaaten Skandinaviens und einigen ausgewählten mitteleuropäischen Sozialstaaten. International Crime Survey 2005, in Österreich wieder 19% haben angegeben, sich diesbezüglich unsicher oder sehr unsicher zu fühlen. Und die European Social Survey 2006, 2007, die jüngste Befragung in dieser Hinsicht, wieder mit demselben Bild. In Österreich 21% Unsicherheit. Sie sehen, höchste Furchtraten 50%, Bulgarien, Rumänien, Entschuldigung, Bulgarien, Ukraine, Rumänien etwas niedriger mit 43%, dann Slowakei, Irland, Frankreich, Ungarn, Polen. Also Sie sehen, die osteuropäischen Länder dominieren.
Was ist EE?
EE ist Estland.
Estland.
Und Großbritannien ist auch unter der
EU, ja, oder? Genau, Großbritannien, wie gesagt, osteuropäische Länder, Großbritannien und manchmal, aber nicht immer die südeuropäischen Länder, die eher höheres Furchtmoral
haben. Aber sehe ich das richtig, weil Sie gerade sagen, Großbritannien, dass Großbritannien eher konstant geblieben ist und Österreich aber aufrückt in der Kriminalitätsangst?
Naja. Ich wäre vorsichtig mit dem Aufrücken. Sagen wir es einmal so. Wenn man sich die Grafiken jetzt so anschaut, dann haben wir in diese Grafiken einen leicht zunehmenden Trend in Österreich. Aber ich bin der Überzeugung, dass dieser 9%-Wert 2002 Ausreißer ist. Weil nämlich zum Beispiel das ähnliches Item im International Crime and Victimization Survey 1996 erhoben wurde. Und da haben wir in Österreich auch wieder 20% Unsicherheit gehabt. Also 96 auch 20% Unsicherheit. Wie gesagt, ich glaube, dass das 2002er eher Ausreißerwert ist. Insgesamt, wie gesagt, relativ konstant in Österreich, vielleicht mit einer geringfügigen, leichten Zunahme. Das, ja.
Sie müssen zu der Statistik nicht nur über Österreich, sondern auch über die Jahre von Österreich
Nein, das ist jetzt das Problem. Wir haben mehr als die Zahlen, die ich jetzt gesagt habe, haben wir nicht zu Österreich. Das ist eines unserer großen Probleme, dass wir in Österreich keine regelmäßige Dunkelfeldbefragung haben. Es hat bis jetzt diese drei Wellen vom European Social Survey gegeben, wo Österreich Gott sei Dank dabei war. Daher die Zahlen, die eine Eurobarometer-Studie, die diesem Thema gewidmet war, und dann insgesamt bis jetzt zwei Wellen vom International Crime and Victimization Survey haben wir teilgenommen.
Und was ist eine Dunkelfelduntersuchung? Was ist das?
Dunkelfeldbefragung, das sind einfach Befragungen einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe zum Thema, sind Sie einmal Opfer geworden von Kriminalität oder nicht und wie sicher fühlen Sie sich? Ja, ja.
Aber davon hängt ja auch dann ab, wer in welcher Position.
Ja.
Das heißt, wäre es nicht sinnvoller, über die Jahre hinweg immer wieder die gleichen Länder reinzunehmen für einen Vergleich?
Ja, natürlich wäre das ideal. Ideal wäre es sogar, wenn alle europäischen Länder immer teilnehmen. Aber das Problem ist, dieser European Social Survey ist zwar eine EU-finanzierte Untersuchung, aber die einzelnen Länder müssen natürlich Komplementärfinanzierungen leisten. Das heißt, es nehmen einfach nicht alle Länder an allen Wellen teil. Das ist einfach das Problem. Schon langsam werden die Länder immer mehr, weil natürlich insbesondere aus dem Osten Europa immer mehr Länder dazukommen und dazustoßen. Wäre der idealere Vergleich. Aber wie gesagt, wenn man sich das anschaut, das Muster ist eigentlich in jeder Erhebung dasselbe. Das Gefälle ist in jeder Erhebung dasselbe. Nämlich eben das, mit den höchsten Furchtraten im Osten, im Süden und in Großbritannien, den niedrigsten im Norden. Einigen mitteleuropäischen Wohlfahrtsstaaten und wie gesagt, Tendenz Österreich, ich bin hier im Zweifel, stabil oder leicht steigend.
Aber jetzt noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, in Österreich war dieser Prozentsatz 1996 ähnlich hoch wie jetzt, reden wir von 2008 oder 2007 wird es wahrscheinlich schon Daten geben. Sie haben zuerst gesagt, dass sozusagen das Gefühl der Unsicherheit insgesamt steigt. Also, dass die Lebensverhältnisse immer unsicherer werden, daher die Ängste steigen.
Ja, allgemein, ja.
Wenn sich der Wert aber nicht verändert, dann kann mit der Grundannahme irgendwas nicht stimmen, oder?
Die Grundannahme stimmt meiner Meinung nach schon. Es ist nämlich gerade ein Vorzug und eine positive Eigenschaft Österreichs, dass es uns nämlich eben sehr gut gelingt, diese umbruchsbedingten Ängste abzumildern und abzufedern. Das gelingt uns viel besser als den meisten anderen europäischen Ländern. Das hat was mit der Stabilität unseres Wohlfahrtsstaates zu tun. Mit der Kontinuität dieses buddhistischen Wohlfahrtsstaates, an dem wir immer noch festhalten. Und dadurch ist es uns nämlich gelungen, diese veränderungsbedingten Ängste zu neutralisieren. Wir haben sie kaum. Wir haben verglichen mit anderen Ländern weniger Abstiegsängste, weniger Existenzängste, weniger Zukunftsängste. Dadurch bleibt weniger auf Kriminalität zu projizieren und dadurch haben wir eben gerade diesen Anstieg nicht. Mhm. Ist meine Hypothese.
Mhm. Okay. Die erklären Sie uns jetzt noch.
Ja. Wenn wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen, es gibt unterschiedliche Typen von Wohlfahrtsstaaten. Ich muss jetzt, glaube ich, auch ein bisschen auf die Zeit achten, darum werde ich jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen.
Aber wir haben so viel gequatscht dazwischen, dass Sie...
Nur ganz allgemein, wie gesagt, die skandinavischen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten durchwegs das höchste Niveau sozialer Sicherheit. Die angelsächsischen liberalen Wohlfahrtsstaaten das niedrigste Niveau sozialer Sicherheit. Die konservativen Wohlfahrtsstaaten im Zentrum Europas eher zwischen den Polen angesiedelt. Sonderrolle natürlich der postkommunistischen Staaten im Osten Europas. Die befinden sich nämlich in einem Stadium der Reorganisation des Wohlfahrtsstaates. Das alte System, das alte soziale Sicherungssystem ist hinüber, sage ich mal. Ein Wohlfahrtsstaat wird dort gerade aufgebaut und errichtet. Dadurch hat der natürlich noch nicht, oder haben die Bürger dort natürlich noch nicht das Vertrauen in diese neue Form des Wohlfahrtsstaats entwickeln können. Dadurch kann der natürlich auch noch nicht so durchschlagend wirken, wie er es in anderen Ländern tut. Also jetzt die eigentlichen Untersuchungsfragen. A. Schützt soziale Sicherheit vor Kriminalität? Die Annahme einfach, wie gesagt, nochmal, um zu wiederholen. Wenn Kriminalitätsangst der Projektionsfläche für soziale Ängste ist und der Wohlfahrtsstaat, dessen Aufgabe es ist, solche soziale Ängste abzubauen und abzumildern, erfolgreich ist, dann müsste doch ein starker Wohlfahrtsstaat dazu führen, dass weniger Angst auf Kriminalität zu projizieren bleibt. Ergo müsste ein starker Wohlfahrtsstaat auch gegen Ängste vor Kriminalität schützen und immunisieren. Die zweite Fragestellung, gibt es bestimmte Komponenten von Wohlfahrtsstaaten, die diesbezüglich wirksamer sind als andere? Wobei das ist eher ein Nebenschauplatz. Ich möchte eher das Hauptaugenmerk auf den ersten Aspekt richten. Wenn soziale Sicherheit, wenn starke Wohlfahrtsstaaten die Existenzängste, die Abstiegsängste, die Zukunftsängste der Menschen abmildern und abschwächen können, dann bleibt weniger auf Kriminalität zu projizieren. Ergo muss ein solcher Staat auch gegen kriminalitätsbezogene Ängste schützen. Wohlfahrtsstaat ist eine Art Schutzschild gegen die Ausprägung kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle. Wie gesagt, verwendet für diese Analysen haben wir den European Social Survey in der Form 2004-05. Wir konnten 23 Länder für unsere Analyse verwenden. Insgesamt haben wir rund 46.000 Personen in der Analyse. Kriminalitätsfurcht in Form des Items gemessen, das wir schon angesprochen haben. Wie sicher fühlen Sie sich nachts allein in Ihrer Wohnumgebung draußen? Und wir haben diesen Datensatz jetzt angereichert mit einer Fülle von Indikatoren zum Niveau sozialer Sicherheit. Es gibt in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatenforschung eine Reihe von Indikatoren, die verwendet werden können, um das Ausmaß und den Umfang sozialer Sicherheit in einem Land zu messen, zu beziffern. Eine Reihe solcher Indikatoren haben wir verwendet. Ja, sehen wir uns noch einmal die Grafik zur zweiten Welle des European Social Survey an. Dann sehen Sie hier schon das Muster. Die höchste Kriminalitätsangst, wie schon erwähnt, in den osteuropäischen Staaten. Das sind diese postkommunistischen Nachfolgestaaten, deren Wohlfahrtsstaat erst in Entstehung und Ausdifferenzierung sich befindet. Eher hohe Furcht in den liberalen Wohlfahrtsstaaten. Großbritannien entspricht dem Typus des liberalen Wohlfahrtsstaates. Das heißt einfach geringes Niveau sozialer Sicherheit, nur Mindestsicherung und Basissicherung im Hinblick auf einige wenige existenzielle Risiken. Für den Rest sind Personen auf den freien Markt verwiesen. Wir sehen, das höchste Niveau sozialer Sicherheit mehrheitlich in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, das heißt in den Staaten, die für große Teile der Bevölkerung ein sehr hohes Niveau der Absicherung gegen alle möglichen Risiken bringen. Sehr universalistisches Niveau sozialer Sicherheit, sehr hohe Sozialleistungen. Gewisser Ausreißer Slowenien. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Slowenien so niedrig liegt. Ich weiß es nicht. Aber Sie sehen, das Muster wird wieder klar.
Das ist vielleicht so ein österreichischer Ausreißer gewesen, das Slowenien. Wie unsere 9% im Jahr 2002.
Nein, aber Slowenien ist insofern statistisch kein Ausreißer, weil Sie die niedrige Kriminalitätsflucht in Slowenien eigentlich in allen Wellen des European Social Survey wiederfindet, in dem Slowenien teilgenommen hat. Also Slowenien scheint wirklich ein sehr niedriges Niveau kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle zu haben. Warum auch immer. So. Ich werde mich hier auf drei Indikatoren für das Niveau sozialer Sicherheit konzentrieren. Auf die sogenannte Sozialleistungsquote, der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt, auf einen sogenannten Dekommodifizierungsindex, der misst einfach die Befreiung der Menschen aus der Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt. Die Idee dahinter ist einfach, Dekommodifizierung ist hoch, wenn der Sozialstaat es Menschen ermöglicht, ohne Verlust von Einkommen und Wohlstand aus dem Arbeitsmarkt hinaus zu optieren. Und einen sogenannten Vollbeschäftigungsleistungsindex, berechnet aus dem Produkt von Arbeitslosenrate mal inaktiven Rate und das Ganze invers kodiert. Ja.
Das finde ich super, wie Sie das alles verwenden können.
So. Jetzt haben wir. Okay,
es kommt.
Ich muss jetzt tun, dass ich mir es merke, geschweige denn, dass ich es nachsprechen könnte.
Gut, jetzt machen wir es grafisch. Grafisch ist immer gut, da wird es leichter verständlich. Wir haben ja Folgendes gemacht. Wir haben ja immer nur zwei Größen gegeneinander abgetragen. Auf der horizontalen, auf der X-Achse, haben wir die Sozialleistungsquote, die Sozialquote, der Anteil der Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Je größer dieser Anteil, desto stärker der Wohlfahrtsstaat. In der senkrechten, der vertikalen, haben wir den Anteil der Personen, die gesagt haben, sie fühlen sich unsicher oder sehr unsicher, wenn sie nachts alleine draußen sind. Immer für die jeweiligen Länder. Dann haben wir hier nicht so relevant eine Gerade durch die Punktwolke gelegt. Für uns wichtig jetzt einmal das Muster. Und das Muster hier sieht man sehr gut. Je weiter rechts, desto niedriger tendenziell. Das heißt einfach, die Länder mit einer höheren Sozialleistungsquote haben eher niedrigere Anteile furchtsamer Personen. Und die Länder, in denen die Sozialleistungsquote vergleichsweise niedrig ist, haben eher größere Anteile ängstlicher Bürger. Ja? Ja? Nein. Da greife ich jetzt schon voraus, aber die tatsächliche Kriminalitätsbelastung hat keinen Erklärungswert in dem Zusammenhang. Das Niveau der kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühle der Menschen kann nicht erklärt werden aus dem Niveau der Kriminalität im Land.
Darf ich eine kurze technische, wenn Sie sich zwischendurch melden, was Sie ja gerne können, bitte warten Sie das Mikro ab, das ist für unsere Audioübertragung im Internet auch wichtig, sonst kann man das dann nicht hören.
Aber ich bin eben 5 Minuten bei der Diskussion, jetzt werde ich einige genau dieser Fragen nämlich jetzt nur beantworten.
Gut.
Vorab. Wir haben jetzt diese Analysen für andere Indikatoren sozialer Sicherheit auch gemacht, das Bild ist immer dasselbe. Von der Tendenz her, Länder mit einem höheren Maß an Dekommodifizierung haben geringere Anteile ängstlicher Bürger. Und jene Länder, in denen der Wohlfahrtsstaat weniger dekommodifizierend ist, also weniger stark ist, haben höhere Anteile furchtsamer Bürger. Selbiges gilt für die Vollbeschäftigungsleistung. Das heißt, bis jetzt einmal nur im Ländervergleich und nur auf Aggregatdatenebene, klar, die Länder, die mehr soziale Sicherheit gewähren, sind auch die Länder, die weniger Kriminalitätsangst haben. Jetzt natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, kommt man sofort zur Frage nach den alternativen Einflussfaktoren. Ja, aber da könnte doch das auch noch mitspielen. Zum Beispiel die tatsächliche Kriminalitätsbelastung. Müssen wir alles herausrechnen. Dazu haben wir auf sogenannte Verfahren der Mehrebenenanalyse zurückgegriffen. Ich will Sie hier mit Einzelheiten verschonen. Vielleicht nur ganz kurz. Mehrebenenanalyse sind Verfahren, in denen man gleichzeitig Länderdaten und Individualdaten, also Personenmerkmale von Befragten, verrechnen kann. Wir haben hier eine Vielzahl von Variablen statistisch berücksichtigt. Eine Vielzahl von Individualvariablen, also sozialstatistische Personenmerkmale wie Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Größe des Wohnortes, also das Stadt-Land-Gefälle, Erwerbsbeteiligung als Arbeitslosenrate, auch die tatsächliche Viktimisierungsbelastung, also ob die Personen selbst schon einmal Opfer von Gewaltdelikten oder Einbruch wurden, haben wir hier kontrolliert. Und dann auch noch die Dichte der sozialen Beziehungen. Wenn wir diese Variablen kontrollieren, also wenn wir Populationsunterschiede rausrechnen, wenn wir Unterschiede im Anteil der tatsächlich von Kriminalität betroffenen Befragten herausrechnen, wenn wir die soziale Integration der Befragten herausrechnen, dann bleiben unsere Ergebnisse stabil. Finden wir für alle drei Indikatoren sozialer Sicherheit den schon bekannten Effekt. Auch nach Kontrolle von Personenmerkmalen, von Opferbiografie, von sozialer Integration gilt, je höher das Niveau sozialer Sicherheit, desto geringer die Belastung mit Kriminalitätsfurcht. Wir haben in einem nächsten Schritt zusätzlich zu den Variablen, die Sie vorhin gesehen haben, auch noch andere Ländervariablen als Kontrollvariablen eingefügt. Wir haben einmal kontrolliert den Anteil der 65-Plus-Generation. Na, ist klar, diese Generation sind die Pensionisten und die Pensionsausgaben determinieren die Sozialausgaben zu einem hohen Teil. Wir haben die tatsächlichen Viktimisierungsraten kontrolliert, also die Anteile der Personen, die selbst Opfer von Straftaten wurden. Wir haben die Urbanität, also den Verstädterungsgrad des Landes kontrolliert. Wir haben die soziale Ungleichheit, also die Einkommensungleichheit kontrolliert. Wir haben das Bruttonationalprodukt insgesamt, also Indikator für das allgemeine Wohlstandsniveau kontrolliert. Wir haben hier eine Dämme für Osteuropa eingeführt. Wir haben eine Vielzahl von anderen Variablen kontrolliert. Das Ergebnis ist immer wieder dasselbe. Egal welche Variablen Sie zusätzlich in Rechnung stellen, der Effekt sozialer Sicherheit hält. Der bleibt erhalten. Wir haben hier dargestellt, wie viel Prozent der Länderunterschiede nach Kontrolle der schon dargestellten Individualvariablen durch verschiedene Kontextvariablen aufgeklärt werden kann. Wir haben mehrfach herausgefunden, zum Beispiel, dass die tatsächliche Opferrate, der Anteil der Befragten in einem Land, die berichten, Opfer von Kriminalität geworden zu sein, keinen Einfluss auf das Niveau kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle hat. Wir haben herausgefunden, dass die registrierte Kriminalität im Lande keinen Einfluss auf das Niveau kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle hat. Kleine Anekdote übrigens hier am Rande. Wenn man die Länder nach dem Niveau registrierter Kriminalität vergleicht, dann finden wir heraus, immer gerechnet auf 100.000 der Bevölkerung, dann finden wir heraus, dass die skandinavischen Länder eine recht hohe Kriminalität haben und die südeuropäischen Länder eine recht geringe Kriminalität haben. Das ist sehr interessant. Aber in Wirklichkeit spiegelt es einfach nur dessen, in der Kriminologie gehen wir davon aus, dass im Ländervergleich die registrierte Kriminalität eher Indikator fürs Vertrauen in die Exekutive, sozusagen eine Art Image-Indikator, positiver Image-Indikator für die Exekutive ist und nicht die tatsächliche Kriminalitätsbelastung misst. Warum? Ganz einfach. In den nordischen Ländern, die sind es gewohnt, ihre Konflikte über die Exekutive zu lösen. Dort geht man gleich einmal zur Polizei und bringt der Straftat zur Anzeige. Muss man sehr oft natürlich auch, weil Versicherungsschutz besteht und die Versicherungen ja nur zahlen, wenn eine Anzeigebestätigung vorliegt. In den südeuropäischen Ländern geht man nicht zur Polizei. Da löst man Konflikte im sozialen Umfeld. Natürlich sind das jetzt tendenzielle Unterschiede, aber es ist so. In der Tendenz ist es so. Und das erklärt, warum zum Beispiel die skandinavischen Länder viel höhere registrierte Kriminalität haben als die südeuropäischen
Aber
Länder.
Aber es könnte ja sein, dass sozusagen das Funktionieren von Polizei schon in diese soziale Sicherheit hineingerechnet werden kann, selbst wenn Sie sie jetzt in Ihrem Modell ja nicht haben, nicht? Sondern Sie rechnen die soziale Sicherheit ja über Transferleistungen und Ähnliches. Aber wie gut oder schlecht eine Polizei funktioniert, ist ja auch eine Frage der sozialen Sicherheit.
Ich würde es nicht als soziale Sicherheit bezeichnen, aber es hat was mit Staatsvertrauen, mit Systemvertrauen zu tun, ja? Mhm. Das ist genau diese Größe, ja? Mhm. Ja.
Okay.
Und wir sehen hier also verschiedenste Indikatoren sozialer Sicherheit können die Länderunterschiede im Ausmaß der Kriminalitätsangst unterschiedlich gut erklären. Wir haben hier die größten Einflusskraft entfalten hier Sachleistungen für Familien und die Bildungsausgaben. Wie gesagt, aber natürlich auch substanzieller Erklärungswert, zum Beispiel in der Dekommodifizierung oder der Gesamtausgaben für soziale Sicherheit. Auch hier hält wieder, soziale Sicherheit schützt vor Kriminalität. Die tatsächliche Kriminalitätsbelastung spielt hier keine Rolle. Wenn wir jetzt zusammenfassen, unsere Hypothesen wurden in jeder Hinsicht bestätigt. Ein starker Wohlfahrtsstaat schützt vor kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühlen der Bürger, unabhängig von der tatsächlichen Kriminalitätsbelastung des Landes. Wir wissen, verschiedene Sozialleistungen sind diesbezüglich unterschiedlich erfolgreich. Es scheint so zu sein, dass präventiv aktivierende Maßnahmen, die sehr bald ansetzen, diesbezüglich wirkungsvoller sind als eher reparativ-kompensatorische Maßnahmen, die erst eingreifen, wenn eine Person schon in ein Dilemma geraten ist. Das ist das jetzt so, wo unsere Ergebnisse hindeuten. Wir interpretieren das im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit und Vertrauen in die eigenen Problemlösungsfähigkeiten. Aber hier stehen wir selbst erst am Anfang. Es gab bislang, eine solche Forschung gab es bislang nicht. Also wir betreten mit einer Untersuchung die soziale Sicherheit und Kriminalitätsangst miteinander verbindet Neuland. Es gibt noch kein, wie gesagt, wir haben es vorgestellt auf einer großen kriminologischen Konferenz. Wir haben sehr enormes Echo damit erzielt. Wir sind mittlerweile dabei, einen Artikel zu finalisieren, den wir in nächster Zeit in einem internationalen Journal einreichen werden. All das stützte sich auf die sogenannte Generalisierungsthese. Die ist in der wissenschaftlichen Community mittlerweile bekannt und akzeptiert. Aber diese Befunde jetzt zu den Wirkungspotenzialen der verschiedenen Komponenten von Wohlfahrtsstaaten, da gibt es eigentlich theoretisch bis jetzt noch gar nichts dazu. Das ist auch für uns neu und wir arbeiten gerade daran, das einmal theoretisch auch entsprechend zu verorten und zu lokalisieren. Ja, das sind einmal die Botschaften, die ich prinzipiell einmal anbringen wollte. Und jetzt fragen Sie mich bitte, was Sie wissen wollen.
Danke, Herr Dr. Hirtenlehner, für diesen Einblick. So, wer möchte denn die Fragerunde eröffnen? Gibt es am jetzigen Stand des Wissens noch Nachfragen? Bitte.
Ich habe eine Frage zu den Disorder.
Ja.
Die Disorders, Sie sprechen hier ja nur von Europa, was Sie in Europa erfahren haben, beziehungsweise Ihre Studien, die Sie in Europa durchgeführt haben. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wie es denn aussieht. Sie haben auch kurz Amerika erwähnt, wie es mit den Disordern dort aussieht. Meine Frage, haben Sie eine spezifische Studie durchgeführt oder wurde sie durchgeführt, die spezifisch diese Disorders betrachtet?
Es gibt unzählige Untersuchungen zu dieser Disorder-These. Diese Untersuchungen kommen natürlich mehrheitlich aus dem angelsächsischen Raum, soll heißen auch aus Amerika. Und diese Untersuchungen zeigen durchwegs einen starken Zusammenhang zwischen Wahrnehmungen von Disorder und Kriminalität. Entschuldigung, Angst vor Kriminalität. Wie gesagt, in einer Fülle von Untersuchungen abgesichert, dieser Zusammenhang, entspricht grundsätzlich aber mehr der angelsächsischen Betrachtungsweise der Welt. Es gibt auch in Deutschland und in Österreich Untersuchungen, die diesen Zusammenhang von Disorder und Kriminalitätsangst zeigen. Ich vertrete eher die Hypothese, und dafür sprechen nämlich wirklich auch Daten aus einer Linzer-Untersuchung. Wir haben selbst in Linz eine Untersuchung durchgeführt zu den Entstehungshintergründen kriminalitätsbezogener Unsicherheitsgefühle, in denen wir gerade diese Generalisierungsthese bestätigen konnten und in denen wir zeigen konnten, dass diese Generalisierungsthese viel besser mit den Daten verträglich ist als die konventionelle Disorder-Hypothese. Das dürfte damit zu tun haben, dass nämlich diese sogenannten Disorders, soll heißen, eben herumhängende Jugendliche, Bettler, Drogensüchtige auf der Straße, beschmierte Wände, eingeschlagene Scheiben und ähnliches mehr, dass die selbst auch schon wieder durchaus als Projektionsfläche für diffusere Unsicherheitslagen tauglich und verwendbar sind. Wir glauben, das ist eine Scheinkorrelation, dass sich in dem einen genauso wie in dem anderen eine viel abstraktere Unsicherheit ausdrückt. Und eins ist natürlich klar im Unterschied Amerika und Deutschland. Ein deutscher Kollege hat sich mit dem beschäftigt und der konnte beobachten, dass mitunter in Deutschland ähnliche Anteile von Disorder beobachtet werden wie in den Vereinigten Staaten. Aber das hat natürlich mit einer viel größeren Sensibilität bei uns für dieses Thema zu tun. Also was wir als Disorder bezeichnen, würde ein Amerikaner wahrscheinlich als intakte Landschaft betrachten.
Dazu vielleicht noch anschließend, ist die Kriminalität denn tatsächlich höher in diesen Gegenden, wo es diese Disorders gibt oder diese Disorder vorhanden ist?
Wie gesagt, wir haben diesbezüglich für Österreich keine Daten auf einem so kleinen Aggregationsniveau. Das muss man mal gleich sagen. Eben können wir nur auf amerikanische Untersuchungen ausweichen und die würden Ihre Frage mit Ja beantworten.
Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem, wie Leute zum Beispiel wählen, welche Partei sie zum Beispiel wählen, politisch gesehen, zu den Entwicklungen, wie sicher oder unsicher man sich fühlt? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Also weil es gibt ja bestimmte politische Parteien, die eben Themen besonders aufbauschen oder irgendwie sagen, jetzt sind wir gemeint, in den Medien an sich hat es keine Auswirkungen, es hat nur Auswirkungen auf die soziale Sicherheit. Aber gibt es da irgendwo einen Zusammenhang zwischen 2002, gab es dann irgendwie diesen Runters? Ich meine, das ist ein Ausrutscher, aber vom Prinzip her gibt es da irgendetwas, wo man merkt, da gibt es eine Verbindung miteinander?
Also Sie fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen Kriminalitätsangst und politischem Wahlverhalten gibt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Habe ich mich nicht damit beschäftigt und wird in der Kriminologie als solches nicht diskutiert.
Na, vielleicht ist die Frage, kann man in die Richtung noch weiter fragen, was sozusagen die Folgewirkungen von Kriminalitätsfurcht sind. Nicht? Ja. Also der Vertreter einer wahlwerbenden politischen Partei hat vor kurzem gemeint, es müsste die Privatbewaffnung erleichtert werden. Das reagiert ja sozusagen oder muss ja irgendwie auf so eine Kriminalitätsfurcht reagieren, sonst würde das ja kein Echo finden, zumindest bei den Wählern dieser Partei.
Naja, es scheint so zu sein, dass das persönliche Sicherheitsgefühl zum Beispiel und die Strafeinstellungen der Menschen, da ist man sich nicht sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt. Deuten genauso viele Untersuchungen auf Unabhängigkeit wie auf einen schwachen Zusammenhang hin. Was es gibt, ist diesen Zusammenhang zwischen sozialen Kriminalitätseinstellungen und Punitivität. Das heißt, wie sehr wird die Gesellschaft als durch Kriminalität bedroht wahrgenommen? Das scheint verknüpft zu sein mit der Strafbereitschaft der Menschen. Zwischen der Wahrnehmung der Gefährdung der eigenen Person und der Strafbereitschaft der Menschen gibt es diesbezüglich, wie gesagt, kaum einen Zusammenhang.
Also ist das
aber
so,
das hat wahrscheinlich wieder damit zu tun, dass man die Wahrnehmung der eigenen Situation, das kann man sehr gut durch eigene Erfahrungen kontrollieren. Da eignet sich eine Einschätzung der Bedrohung der Gesellschaft viel besser, um daraus Strafbedürfnisse abzuleiten.
Wie viele eigene Erfahrungen haben Sie denn?
Was meinen Sie mit eigenen Erfahrungen?
Entschuldigung, warten Sie bitte aufs Mikro.
Ehrlich war? Gut. Er hat schon gesagt, er hat eigene Erfahrungen.
Habe ich nicht gesagt.
Wenn er nicht gesagt hat, dass er keine Erfahrungen hat, dann entschuldige ich mich.
Ich habe gesagt, die eigenen Erfahrungen der Menschen.
Ja?
Der Menschen. Ich spreche mit Ihnen nicht über meine Erfahrungen. Können wir das so auf den Punkt bringen?
Welche eigene Erfahrungen haben Sie denn?
Das geht Sie nichts an. Was ich als Person für Erfahrungen habe, das sprechen wir nicht.
Deswegen darf ich doch keine Frage stellen.
Sie können mir alle Fragen zum Thema stellen, aber ich spreche mit Ihnen nicht über meine persönliche, über meine Person.
Das ist aber sehr reizend.
Ja. Nein, ich glaube, wir haben da jetzt einfach ein kleines Missverständnis. Es ging beim Dr. Hirten, Lena, um die eigenen Erfahrungen. Na, um die eigenen Erfahrungen der befragten Personen und nicht des. Können wir vielleicht nur mal auf diese Korrelation zwischen der Kriminalitätsfurcht in subjektiver Sicht, ja, und in gesellschaftlicher Hinsicht? Das würde mich nur mal interessieren. Bei mir ist jetzt das Bild aufgetaucht, dass sozusagen, wenn ich das trenne, ich kann ein allgemeines Bedrohungsgefühl für die Gesellschaft haben.
Ja.
Und das löst dann sozusagen eine Wehrbereitschaft aus.
Ja.
Da sage,
ja,
ich, damit nicht meine Familie, mein Dorf oder sonst irgendjemand,
ja, ja,
von, was ich, rumänischen Autodieben überfallen,
ja,
wird,
ja. Ja.
Lege mal lieber das, ja, Flobert-Gewehr aufs Nachkastel.
Ja.
Aber das hat nichts damit zu tun, ob ich selbst das Gefühl habe, ich könnte das Opfer sein.
Nein, wir reden jetzt nicht vom Flohbert am Nachkastel, sondern wir reden jetzt von den Strafeinstellungen und der Strafbereitschaft.
Ja.
Vielleicht eines anderen Beispiels. Man weiß zum Beispiel, Menschen, je mehr Menschen über einen Fall wissen, über einen bestimmten Sachverhalt wissen, desto geringer ist ihr Strafverlangen für einen solchen Fall. Wenn Menschen über einen Fall von Kriminalität in der Zeitung lesen und sehr wenig Hintergrundinformationen bekommen, und man befragt sie dazu, dann sind sie rasch einmal geneigt, dafür harte Strafen zu fordern. Wenn man ihnen den Fall dann genauer schildert, wenn das der Täter, und dann kommen sie vielleicht drauf, der Täter ist ja der und der Jugendliche aus der Nachbarschaft, den sie ja kennen, von dem sie ja wissen, der hat auch diese und jene Schwierigkeiten im Hintergrund, dann sind genau dieselben Befragten auf einmal nicht mehr punitiv, dann fordern sie nicht mehr harte Strafen, sondern dann fordern sie Resozialisierungsmaßnahmen und Reintegrationsmaßnahmen für den Täter. Und das ist genau dieses Bild immer. Je weiter weg von der eigenen Person, umso mehr eignet sich ein Thema für Projektionen. Eignet es sich auch für politische Nutzbarmachung und Instrumentalisierung. Und je mehr der abgefragte Sachverhalt bei der eigenen Person herbei ist, desto mehr kann man natürlich die Einschätzungen durch eigene Erfahrungen gewichten. Und desto weniger anfällig ist man zum Beispiel für Medienberichterstattung.
Okay, das heißt, in unserem ganzen Paket der sozialen Sicherheit spielt eigentlich, wenn man so, man hat da jetzt keinen passenden Begriff dafür, aber eine Art von Gemeinschaftsempfinden oder von Gemeinschaftssinn oder von Gestaltung der Gemeinschaft spielt eine Rolle. Denn ob ich was weiß von meinem Nächsten oder nicht, ist ja auch eine Frage, wie eine Gesellschaft strukturiert ist, wie groß das Interesse, wie groß das Verantwortungsgefühl füreinander überhaupt ist.
In Österreich scheint das Ganze wirklich mehr mit Staatsvertrauen und Systemvertrauen zu tun haben. Es gibt in Wien wurde eine Untersuchung zum Thema Sicherheitserleben der Bürger und Hintergründe dieses ausgeprägten Sicherheitsempfindens in Wien durchgeführt. Wien setzt sich ja von anderen europäischen Großstädten durch ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbefinden ab. Also Wien fühlt sich verglichen, zum Beispiel die Wiener fühlen sich verglichen mit den Krakauern oder mit den Hamburgern oder mit den Amsterdamern, um hier auf eine osteuropäische Untersuchung zurückzukommen. Viel sicherer, haben viel weniger Kriminalitätsangst. Und meine Wiener Kollegen kommen zum Ergebnis, das hat nicht mit sozialer Integration oder mit Sozialkontakten in die Nachbarschaft zu tun, sondern dieses Sicherheitsgefühl speist sich aus einem Vertrauen in den Staat, in die Stadt und seine bzw. ihre Behörden.
Aha. Okay, eigentlich ein obrigkeitliches Verständnis.
Hat wahrscheinlich was ja, mit unserer Tradition des Beamtenstaats zu tun. Ja. Mhm. Wir begreifen den Staat, wir haben Vertrauen in den Staat und in seine Regelungskraft.
Da wirkt der Meter nicht noch nach.
Ja. 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 Ja.
Okay.
Bitte. Würde ich wirklich so sehen, ja.
Ich hätte eine Frage, und zwar, die höchste Furcht ist ja in postkommunistischen Transformationsgesellschaften,
ja.
Warum? Weil der Staat dort im Umbruch ist.
Ja.
Und meine Frage ist, diese Transformation wird ja irgendwann einmal abgeschlossen
ja.
sein oder die Transformationsgeschwindigkeit wird sich verringern. Ist da eigentlich dann ein großer Timelag zwischen dem, dass dann die Furcht abnimmt oder ist das dann eher unmittelbar zu beobachten?
Ja, wie gesagt, wir können heranziehen, können wir hier vielleicht Beobachtungen aus dem deutschen Raum. Ja? Deutschland? Die Kriminalitätsfurchtforschung hat im internationalen Raum Mitte der 60er Jahre begonnen. In den Vereinigten Staaten. In Deutschland hat sie ihren Auftrieb durch die Wiedervereinigung und die Ostöffnung erhalten. Das heißt, eigentlich haben ab 1990 herum in etwa in Deutschland wiederholte Befragungen begonnen, so die Entwicklung der Kriminalitätsangst im Verlauf abzubilden. Nämlich genau gespeist aus dieser Fragestellung. Man wollte sehen, Ostdeutschland, großer Umbruch, fürchten sich die Ostdeutschen mehr vor Kriminalität als die Westdeutschen? Und wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit? Und da gibt es eigentlich eine Vielzahl von Untersuchungen mit verschiedenen empirischen Indikatoren, zeigen immer wieder dasselbe Bild. Nach dem Umbruch war in Ostdeutschland die Kriminalitätsangst viel höher als in Westdeutschland. Und das, obwohl die tatsächliche Kriminalität im Osten nie höher war als im Westen. Seit Mitte der 90er Jahre sinkt in Deutschland die Kriminalitätsfurcht wieder. Im Osten viel stärker als im Westen, sodass sich die beiden Bundesländer immer mehr annähern. Und wenn der Trend hält, sind sie in 2 bis 3 Jahren gleich, was das kriminalitätsbezogene Sicherheitsgefühl betrifft. Und das würde ich nämlich genauso deuten, dass nach mittlerweile jetzt circa 17, 18, 19 Jahren Wiedervereinigung diese umbruchsbedingten Ängste natürlich immer weniger werden. Die Ostdeutschen fügen sich ein in die deutsche Gesellschaft, finden sich zunehmend mehr zurecht im deutschen System. Und das führt natürlich auch dazu, dass eben weniger abstrakte Ängste, weniger umbruchsbedingte Ängste auf Kriminalität zu übertragen sind.
Sind uns die Deutschen übrigens da ähnlich? Also ja, ist bei denen das Sicherheitsgefühl auch stark mit dem Staat und seinem Apparat verbunden?
Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, die deutsche Befindlichkeit zu diagnostizieren. Ich kann jetzt nur sagen, die Entwicklung, die wir angesprochen haben, für die haben wir Daten aus Ostdeutschland und Westdeutschland. Ich habe selbst mit einem Kollegen aus Hamburg eine Untersuchung zu dieser Generalisierungsthese durchgeführt. Und hier haben wir exakt dasselbe Ergebnis wie in Linz. Ein Modell, ein mathematisches Modell, das dieses allgemeine Unsicherheitsmodell abbildet, passt viel besser zu den Daten als ein konventionelles Disorder-Modell. Also es scheint, oder eines bin ich mir mittlerweile sicher, dass auch in Deutschland Kriminalitätsangst einmal primär eine Projektionsfläche und ein Portal für diffuse existenzielle Ängste ist. Das scheint auch so zu sein.
Okay.
Wollte nur anschließend dazu sagen, dass es voraussichtlich bei den anderen osteuropäischen Länder, die jetzt zu uns zuwandern oder zugewandert sind. Ich denke, es ist einfach die Angst, weil auf die etwas Neues zukommt, mit dem sie noch nicht umgehen gelernt haben, sodass das zu einem vielleicht einem Generationen- oder Halbgenerationenproblem sein kann oder ist. Stelle ich mir so vor.
Ja, Die Zukunft, die eigene Zukunft ist unprognostizierbar und unberechenbar. Und es ist genau diese diffuse existenzielle Unsicherheit, die so schwer auf den Punkt zu bringen ist, die aber irgendwo hin muss. Ja?
Ich würde im Sommer gern nach Vilnius fahren, oder der Partnerstadt von Linz, Kulturhauptstadt 09. Ich weiß über das Sozialsystem der Ukraine und von Polen überhaupt nichts. Trotzdem traue ich mich nicht, mit meinem Auto durch Polen oder durch die Ukraine zu fahren. Wie kann man denn diesen merkwürdigen statistischen Ausreißer erklären?
Hier mache ich es mir einfach. Als Soziologe kann ich keine Einzelfalldiagnosen tätigen. Da müssten Sie einen Psychologen konsultieren. Aber vielleicht nur kurz nachzutragen. Sie haben ja, wenn ich auf die Differenzierung jetzt kognitiv-emotional, also Risikoeinschätzung und Kriminalitätsangst zurückkomme, dann würde ich sagen, so wie Sie das gesagt haben, es ist ja nicht so, dass Sie persönlich Angst haben, sondern Sie erwarten eine Viktimisierung und darum überlegen Sie gar nicht hinzufahren, oder? Sind wir bei der Viktimisierungswahrscheinlichkeit?
Naja, aber zum Beispiel, wenn ich in Österreich, er fährt ja als Österreicher durch, oder?
Ja.
Also mit dem österreichischen Bewusstsein. Und das österreichische Bewusstsein, haben wir gehört, das wartet, wenn angenommen, da lauert einer jetzt, will mir das Auto abluchsen, rufe ich mit dem Handy die Polizei, die kommt und hilft mir. Und jetzt weiß er aus Medienberichten, wenn er in der Ukraine durchfährt und er ruft mit dem Handy, kann sein, dass die gleich mit dem Abschleppwagen kommen.
Ja, was ich sage, er weiß, er denkt, er plant, er kalkuliert. Das ist die Risikoeinschätzung.
Aber die österreichische Risikoeinschätzung ist in der Ukraine vermutlich anders als die Risikoeinschätzung eines Ukrainers.
Davon gehe ich aus.
Okay. Also einen Ukrainer ins Auto sitzen und sehen, würde ich vorstellen.
Wie sieht es eigentlich mit den Zahlen innerhalb von Österreich aus? Also gibt es da Unterschiede? Zum Beispiel gibt es Ost-West-Gefälle vom Gefühl der Sicherheit oder gibt es da irgendetwas?
Wie gesagt, das größte Problem in Österreich ist unsere begrenzte Datenlage. Wir haben in Österreich eben gerade keine regelmäßigen Dunkelfeldbefragungen. Das Problem ist auch, um so Aussagen jetzt wirklich differenziert tätigen zu können, bräuchten wir eine große Datenbasis. Aber was zu sein scheint, soweit ich die Daten kenne, ist zum Beispiel, in vielen europäischen Ländern hat man eher ein Stadt-Land-Gefälle, was die Kriminalitätsangst betrifft. Dass sich Menschen in Städten mehr fürchten als Menschen, die am Land beheimatet sind. Dieses Gefälle scheint in Österreich zumindest geringer ausgeprägt zu sein. Man findet in Österreich weniger Stadt-Land-Unterschiede als in anderen Ländern.
Darf ich aber noch etwas nachfragen jetzt von diesem Sicherheitsgefühl?
Ja.
Man stellt ja fest, dass zum Beispiel auch in einer Stadt wie Wien immer mehr Sicherheitsdienste am Werk sind. Also wenn man bei den Geschäften im ersten Bezirk steht, fast bei jedem Portal irgendein Security-Mensch. Wir haben die vollsten Gefängnisse von halb Europa. Wir haben eine relativ hohe Inhaftierungsquote und auch Dauer, zumindest haben wir das immer gehabt. Das spricht ja jetzt eigentlich ein bisschen gegen die These, dass die Kriminalitätsfurcht geringer ist, je höher ich über Sozialleistungen und so weiter gehe.
Na,
das ist ja die andere Richtung. Das ist ja eigentlich das, wo man...
Naja, aber das würde jetzt implizieren, dass, ich sage mal, Kriminalitätsangst und die Kriminalpolitik oder die Bestrafungspolitik eines Landes unmittelbar miteinander verknüpft sind. Das sind sie ja nicht.
Aber ich könnte die These aufstellen, weil wir so gute und gut gefüllte Gefängnisse haben und weil wir so viel Polizei haben und weil wir so viel Security haben, deswegen fühlen sich die Leute bei uns sicher.
Na, das wäre dann genau das, wenn Kriminalitätsfurcht wirklich eine spezifische Reaktion auf Kriminalitätsrisiken wäre. Genau das ist sie ja nicht. Darum sind diese beiden Größen meiner Meinung nach ziemlich unabhängig voneinander.
Ich bin dabei, das zu verarbeiten. Ja. Bitte.
Eine Frage jetzt von der anderen Seite gesehen. Das heißt, wir unterhalten uns jetzt über die Probleme, die wir als Einzelperson empfinden oder unser Empfinden haben. Wie sieht es denn bei denen aus, die uns aussuchen, welche, sofern sie hier eine Studie haben, welche Kriterien gelten bei denen, der sagt, dieses Haus oder diese Villa oder diese Person ist diejenige, die ich nehme, oder das Auto in Vilnius oder so irgendetwas.
Ja.
Können Sie, wissen Sie oder haben Sie darüber irgendwelche Studien? Oder wissen Sie darüber überhaupt etwas?
Nach welchen Kriterien will denn Einbrecher sein Ziel?
Zum Beispiel.
Er wird sich ein Ziel suchen, das schwer einsehbar ist, das leicht zugänglich ist, das eher in Durchzugsstraßen gelegen ist und das eher, also Einbruchsorte sind sehr häufig in der Nähe von Autobahnen oder so gelegen und das möglichst viele Wege vom und zum Ziel bereitstellt.
Wie kann man das erklären, dass in Großbritannien, oder das ist ja einer der größten Sozialstaaten in ganz Europa, so eine furchtbare Kriminalität ist?
Nein, Großbritannien ist einer der schwächsten Sozialstaaten in Europa.
Ach so, bin ich da schlecht informiert.
Großbritannien ist ja...
Ich weiß nur über das Gesundheitssystem Bescheid, oder, dass da...
Also grundsätzlich gilt, Großbritannien ist einer, innerhalb von Europa an sich einer der Länder mit dem schwächsten Sozialsystem, formulieren wir es einmal so. Ein bisschen da quer liegt das Gesundheitssystem mit seinen Stärken und Schwächen. Ja. Der National Health Service in Großbritannien ist ja eigentlich die einzige wirklich staatsfinanzierte Leistung drüben, glaube ich. Oder was heißt staatsfinanziert? Der National Health Service entspricht ja nicht ganz dem liberalen Wohlfahrtsmodell eigentlich, sondern das ist ja eher eine Grundversorgung für alle Bürger drüben. Aber abgesehen von dem gilt, dass Großbritannien ein sehr niedriges Niveau sozialer Sicherheit bereitstellt und die Menschen nämlich sehr stark auf den Markt verweist, da was das individuelle Vorsorgeverhalten betrifft.
Ich würde Sie jetzt bitten, angesichts der Zeit, dass wir noch die Wortmeldungen sammeln, die noch sind, und dann gehen wir in die Zielgerade.
Ich habe zwei Fragen. Wie ich jetzt das Haus verlassen habe, habe ich einige Lampen brennen lassen, um vorzutäuschen, dass jemand zu Hause ist. Ist das Kriminalitätsangst? Und die zweite Frage, wie werden die Daten, wenn man die jetzige Wirtschaftslage betrachtet in Europa und weltweit, wie werden die Daten für 2009 ausschauen? In welche Richtung werden die ausschlagen?
Also wie die Daten ausschauen werden, kann ich selbst natürlich nur spekulieren. Ja? Weil das wissen wir 2010, wie die Daten ausschauen. Aber ich würde natürlich schon schätzen, dass diese zunehmende Verunsicherung, die jetzt zum Beispiel von dieser Wirtschaftskrise, und den sich daraus ergebenden Notwendigkeiten und Problemen ergibt, könnte man schon vorstellen, dass das ein bisschen durchschlägt aufs Niveau der Kriminalitätsfurcht. Aber ich schätze, dass es in Österreich weniger durchschlagen wird als in den meisten anderen Ländern.
Und die Geschichte mit den brennenden Lampen?
Jetzt muss ich Sie wieder fragen, ich sage einmal, ich will jetzt nicht wieder an den Psychologen verweisen, aber die Frage ist, das müssen jetzt Sie wissen, haben Sie wirklich Angst? Oder dass das nicht einfach ist, vernünftiges, rationales Management der Einbruchsrisiken.
Bitte, das haben uns die Behörden so gesagt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es wird empfohlen und man versucht einfach vorzutäuschen, dass jemand im Haus ist.
Aber das muss nicht unbedingt furchtbedingt sein.
Nein, das ist eine Vernunftsache.
Ja, genau, das meine ich mit Gucken.
Okay, hat nichts mit Kriminalfurcht zu tun.
Ja,
danke.
Okay, gut. Sie noch einmal, bitte.
Ganz kurz. Was ist dann bitte wirklich Kriminalfurcht?
Man muss ja trennen.
Und Risikobereitschaft.
Das sind zwei verschiedene Größen. Die Risikoeinschätzung, das ist einfach die Bewertung der Wahrscheinlichkeiten, ob man selbst Opfer wird. Was glaubt man mit welcher Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer wird? Furcht ist die Angst im engeren Sinne. Denken Sie an das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe mit der Frau durch den Park. Ich kann eine sehr hohe Risikoeinschätzung haben. Ja? Ich kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass mir mein Auto gestohlen wird. Ja? Aber ich habe vielleicht überhaupt keine Angst davor, weil ich froh bin, wenn die alte Kleidung weg ist, weil ich dann keine Zürgenskosten
habe. Nein, jetzt gibt es Verschrottungsprämie.
Das, nur mal, jetzt, wissen, jetzt das sind zwei verschiedene Größen. Nein, das ist eher ein Problem. Also die Messung ist eher ein Problem.
Also ich will jetzt nicht herausfordern, dass uns die Messung anhand der vielen Zahlen erklärt, die uns...
Es gibt so breite methodische Literatur dazu.
mehr Ebenen und inversiv und lauter so Sachen. Das haben wir versucht zu verstehen. Darf ich noch eine abschließende Frage stellen jetzt? Das sind ja, wie Sie sagen, neue und hochinteressante Forschungsergebnisse. Jetzt haben Sie als Wissenschaftler die Möglichkeit, Politiker, Politikerinnen zu beraten, welche Maßnahmen sind in so einem Land wie Österreich tatsächlich sinnvoll. Was würden Sie denen jetzt raten? Was ist Ihre Empfehlung an die Politik im Bereich Kriminalitätsprävention, würde ich jetzt mal sagen?
Reden wir von Kriminalitätsprävention oder von Kriminalitätsfurchtprävention?
Sie werden wahrscheinlich nur über die Furchtprävention reden wollen.
Das ist hier das Thema primär, ja? Ja?
Bitte sehr.
Ne, da ist es ganz klar. Wenn Sie die kriminalitätsbezogenen Unsicherheitsgefühle der Menschen minimieren wollen, dann setzen Sie auf Sozialpolitik und nicht auf Strafrechtspolitik. Das ist meine Botschaft. Schauen Sie, dass die Menschen keine Angst haben müssen, in einer sich ständig und rapide verändernden Gesellschaft unterzugehen und hinweggefegt zu werden. Schauen Sie, dass die Menschen stabil im Leben stehen, dass die Menschen Perspektiven haben, dass die Menschen darauf vertrauen können, dass der Staat eingreift. Wenn man sich wirklich in einer existenziellen Notlage befindet, dann werden diese Menschen weitgehend immun sein gegen eine allgemeine Angst vor Kriminalität.
Und die allgemeine Angst vor Kriminalität, die wollen wir weswegen nicht?
Weil sie die Lebensqualität beeinträchtigt der Menschen.
Weil wir uns tot gefürcht haben.
Und nicht nur, weil wir uns jetzt tot gefürcht haben, aber zum Beispiel, weil wir vielleicht nicht mehr auf die Straßen gehen, weil wir Angst haben, dass uns draußen was passiert. Weil wir dadurch unsere sozialen Kontakte minimieren und vielleicht verlieren.
Okay, ich danke herzlich für diese umfassenden Erläuterungen. Sie sehen, die Kriminalitätssoziologie hat ein paar neue Fans gewonnen heute. Ich darf